Mit Judith Heidkamp. Willkommen zum Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen und zur Frühjahrskollektion 1964.
In den Etiketten stand Lycra, aber das ist ja der amerikanische Begriff. Man trug also Trevira oder Vestan oder Diolen oder Dollarstan, wenn man in der Bundesrepublik lebte. Und weil man in der DDR ja nicht die vom Westen vorgegebenen Begriffe und Markennamen übernehmen wollte und durfte, trug man dort Dederon, Wolprüla, Grisoten oder Piviazid.
Was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi-Bitzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern.
So sang Katharina Valente das Anfang der 60er. Ein Titel, der einem direkt in den Kopf springt, wenn man liest, was Lilo mit den neuen, nicht einfach zu verarbeitenden Kunstfasern machen will. Moderne Bademode für Frauen, auch wenn sie keine Modellmaße haben. Das sollte doch der neue Hit werden. Und neu ist ja für viele das Maß der Dinge in dieser Zeit. Nur nicht zurückschauen. Vor 20 Jahren war noch Krieg. Anders gesagt, wer über Mitte 40 ist, war auch im Krieg schon erwachsen. Jeder hat eine Vorgeschichte, aber die soll lieber nicht erzählt werden.
Na, jedenfalls dachte ich, ich erkundige mich mal, ob sie bei dir auch schon waren. Sie spitzt die Lippen und lässt eine dünne Rauchspirale entweichen. Die Ringe an ihren Fingern lassen darauf schließen, dass Herr Wehmeier seiner Frau ein Leben zu ermöglichen weiß. Und dass wir uns abstimmen sollten. Franz ist jetzt auch in der Überprüfung.
Denn seit einigen Jahren arbeitet die Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Und ab 1963 finden dann in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse statt. Diese Zeit liefert das Material für Christine Koschmiders Roman Frühjahrskollektion. Heute bei uns im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Wenn es ein Material gibt, das für die 60er Jahre steht, dann ist das wahrscheinlich die Textil-Kunstfaser. Und Christine Koschmider webt ihren Roman Frühjahrskollektion aus den verschiedensten Kunstfasern. Und gleichzeitig ist die Realität, die ihre Figuren sich selbst erspinnen, durchaus auch eine künstliche. Ich freue mich, dass sie jetzt da ist. Willkommen, Christine Koschmider.
Hallo, schönen guten Tag.
Die Namen, die damals in West und Ost für die neuen Materialien erfunden wurden, die gehen ja heute fast als Lautpoesie durch und klingen aber gleichzeitig auch so sehr nach den 60er Jahren. Und Sie haben sie alle recherchiert. Was trug man damals?
Man trug, in den Etiketten stand Lycra, aber das ist ja der amerikanische Begriff. Man trug also Trevira oder Vestan oder Diolen oder Dollarstan, wenn man in der Bundesrepublik lebte. Und weil man in der DDR ja nicht die vom Westen vorgegebenen Begriffe und Markennamen übernehmen wollte und durfte, trug man dort Dederon, Wolprüla, Grisoten oder Piviazid.
Also man braucht auch noch ein kleines Vokabelheft, oder, für West und Ost?
Absolut braucht man das, genau.
Eine Figur sagt mal, man riecht es, dass die Menschen oder die Frauen an der Stelle das tragen, weil sie alle so schwitzen in ihren Kunstfasern. Aber das gehört eben dazu. Haben Sie den Geruch in der Nase? Sie sind ja eigentlich fast zu jung dafür.
Also für den Geruch, von dem ich im Roman schreibe, bin ich möglicherweise ein bisschen zu jung. Aber ich glaube, wir kennen ja alle Kunstfaser, Textilien, Blusen bis heute und Menschen, die dann halt irgendwie logischerweise mal ein bisschen geschwitzt haben und neben einem im Bus oder in der Bahn sitzen. Ja.
Eine Figur, die lernen wir als erste kennen, nämlich Lilo, verfolgt eigentlich einen sehr heutigen Gedanken, nämlich jeder Körper ist schön. Sie entwirft Bademoden auch für ausgedehnte Badefreuden. Das ist die Übersetzung. Ist das so oder ist das ein Trick von Ihnen, dass Sie uns sozusagen mit unseren Assoziationen als Leserin 2025 auf diese Weise andocken lassen?
Sie können doch nicht gleich als allererstes in meine tiefste Trickkiste hineingreifen, aber es ist tatsächlich so, ich habe eine Tante und die war in den 60er Jahren das, was man damals noch Mannequin nannte, bevor es Model hieß. Und ich habe dann gedacht, es ist so spannend, wenn ich mir angucke, wie wir bis heute natürlich über Körperbilder und Fatshaming und eben jeder Körper ist schön und dergleichen mehr und auch über rollende Geschlechterbilder sprechen, dass sich das unglaublich gut schon nachdenkt. Nach nachzeichnen oder vielleicht auch vorzeichnen lässt, wie das in den 60er Jahren den Ausgang genommen hat, in Zeiten, als Frauen zum Teil noch keine eigenen Konten eröffnen durften und die Genehmigung ihres Ehemannes brauchten, wenn sie arbeiten wollten. Mhm.
Wobei, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, Lilo geht's weniger um Body Positivity und mehr um ihr persönliches Wirtschaftswunder, oder?
Ja, das lässt sich schon so sagen. Also vielleicht ganz interessant darauf hinzuweisen, dass sie ja schon das Wirtschaftswunder einmal hingelegt hat, nämlich nach dem Krieg, als es unglaublich viel Trauerkleidung gab, weil alle jemanden verloren hatten. Und dann hat sie einfach ein Jahr abgewartet und danach die Trauernden aufgrund der Traueranzeigen vom Jahr zuvor angeschrieben und gefragt, ob sie ihnen diese Bekleidung abkaufen darf, und hat daraus das kleine Schwarze in Nordhessen in großem Stil produziert und ist damit in Kassel zum lokalen Wirtschaftswunder avanciert.
Also sehr clever, muss man auf jeden Fall sagen. Und das heißt auch lauter freundliche Assoziationen, mit denen sie uns in die 60er zurückführen. Und im Hinterkopf hat man beim Lesen natürlich immer irgendwie Katharina Valente und Itzi Bitsi Tini Wini, Honolulu Strandbikini. Das ist ja auch so ein Bild, was gepflegt wird, ne? 60er Jahre, Wirtschaftswunder, Konsum, Vorläufer von Hippies und Studentenprotesten. Aber das ist eben nicht das ganze Bild. Was charakterisiert für Sie die 1960er Jahre noch?
Also zum einen haben wir es ja eben schon angesprochen, es ist ja nicht nur vorwärts, sondern wir haben auch die Toten, und die Toten kommen ja aus einer Zeit, nämlich aus dem Krieg. Und dieser Krieg hat nicht unwesentlich damit zu tun, dass die Deutschen den Nationalsozialismus angestiftet haben. Also sprich, es gibt die nationalsozialistische Schuldfrage, die ja mitnichten in den Nürnberger Prozessen bereits endgültig geklärt war, sondern die gerade in den frühen mittleren 60er Jahren wieder aufkommt mit der Gründung der zentralen Stelle in Ludwigsburg und mit den Auschwitz-Prozessen. Und da fängt man eben auch an, nachzufragen und zu recherchieren nach Menschen, die nicht nur KZ-Kommandeure und in den hohen Rängen waren, sondern zu gucken, wer hat denn damals im besetzten Polen in der Zivilverwaltung gearbeitet? Und da kommen wir dann eben Lilo und ihrem Mann Harry näher, die in heute wieder Łódź, damals in Litzmannstadt, deutsch besetzt, gearbeitet haben in der Textilindustrie.
Das müssen Sie aber genauer erklären. Was heißt, Sie haben in Litzmannstadt in der Textilindustrie gearbeitet?
Also nach dem deutschen Einmarsch in Polen hat man ja die eine Hälfte Polens zum sogenannten Wartegau erklärt und dem Deutschen Reich angegliedert. Und Łódź war die Stadt mit der größten jüdischen Bevölkerung nach Warschau und mit der größten Textilindustrie. Und weil die Nazis ja wahnsinnig gut drin waren, nicht nur ihre Rassehygiene durchzusetzen und gegen Menschen vorzugehen, sondern auch Arbeitskraft auszubeuten, haben sie im Ghetto Litzmannstadt produzieren lassen. Und insofern wurde dann das Ghetto Litzmannstadt als größter Konfektionsbetrieb des Deutschen Reichs von Himmler auch bezeichnet, weil man dort mit jüdischer Zwangsarbeit nicht nur für die Wehrmacht Uniformen, sondern auch für die Versandhäuser und die Kaufhausgiganten, wie zum Beispiel den Herrn Neckermann und andere im Reich, hat produzieren lassen.
So, und jetzt gibt's viele Romane über die Nachkriegszeit, die über die Abspaltung der Erinnerung berichten, also dass die Menschen einfach nichts mehr davon wissen wollen, was vor 45 passiert ist, weder die Täter noch die Opfer. Und der Alltag erscheint als etwas ganz Neues, ganz Abgekoppeltes. Aber Sie gucken jetzt anders und Sie machen es eben deutlich an der weiterhin sehr günstigen Textilproduktion von Lilo Kovacs. Erklären Sie nochmal, was die dann nach dem Krieg macht.
Also die weiß ja, wie der Hase läuft in der Textilproduktion, und hat erst den Zugriff auf diese abgelegte Trauerkleidung, und später hat sie dann selber mit dem Flüchtlingskredit ihres Mannes Harry, der nämlich ein sogenannter Volksdeutscher ist, ihren eigenen Laden aufgemacht und dann auch für die Produktion ihrer eigenen Bademoden einen ungarischen Flüchtlingsbetrieb aufgetan. Das heißt, sie wendet Kenntnisse, die sie aus Kriegszeiten hat, wie so viele am Ende, ne? Also der deutsche Staat hat ja in der Justiz, in der Wirtschaft immer auch auf Menschen zurückgegriffen, die ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten den Kriegszeiten verdankt haben. Und das war mir auch ein bisschen wichtig, nicht nur immer auf die Verbrechernamen, die wir kennen, zu gucken, nicht nur auf den Eichmann-Prozess und nicht nur auf die großen Namen, sondern zu sagen, was ist denn mit den ganzen Entnazifizierten, die als Mitläufer oder unbelastet hervorgegangen sind, aber die natürlich auch wirtschaftliche Tätigkeiten ausgeübt haben. Mhm. Vor 45 und danach.
Sie machen das auch in den Dialogen deutlich, ne? Es gibt sozusagen immer so zwei Ebenen. Die Leute, die Bescheid wissen, die jüngeren Leute, die das lieber nicht so wissen sollen, die kommunizieren auf der anderen.
Sagen wir so, die Jüngeren fangen an nachzufragen, im Roman ja auch, ne? Also es gibt diese berühmte Kellerclub-Veranstaltung, in dem der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer den jungen Leuten versucht zu sagen, warum die Auschwitz-Prozesse so wichtig sind. Und die fangen ja an nachzufragen, aber die waren eben nicht dabei und müssen sich zunächst mal verlassen, wie auch Lilos und Harrys Tochter Reni, auf das, was ihnen von den Eltern erzählt worden ist. Und dann war man halt in Litzmannstadt und hat da ein Foto mitgebracht. Aber was dort stattgefunden hat und was man dort getan hat, die fragwürdigeren Betätigungsfelder, die werden natürlich nicht weitererzählt. Und die kennen die jungen Menschen auch nicht.
Das Verfahren gegen Hinterreiter mussten sie einstellen, weil sie seinen Aufenthaltsort trotz umfangreicher Nachforschungen und Befragung von Zeugen nicht ermitteln konnten. Damit erschöpfen sich ihre Fahndungsmöglichkeiten und sie müssen das Verfahren einstellen. Verstehst du, was ich dir hier sage, Fräulein Berger?
Christine Koschmieders Roman Frühjahrskollektion steht heute im Mittelpunkt von Buchgefühl, Reden und Lesen. Mehr liest Irina Wanker gleich aus diesem neuen Buch. Vorher geht's im Gespräch mit der Autorin um eine andere Figur, um Lilos Mann Harry. Auch er in den 60ern auf der Suche nach neuen Perspektiven, auch er im Krieg beschäftigt in Lodz, die Deutschen sagten Litzmannstadt, einer Stadt in Polen, die im Zweiten Weltkrieg sehr schnell von den Deutschen besetzt und in der umgehend ein jüdisches Ghetto eingerichtet wurde. Litzmannstadt spielte bei der billigen Textilproduktion für das Dritte Reich eine wichtige Rolle.
Harry arbeitet beim Beginn des Romans noch als Reisebetreuer für die Kriegsgräberfürsorge und fährt also mit Kriegerwitwen nach Frankreich und betreut die da.
Auch ein sehr interessanter Punkt. Also auch etwas, was die 60er Jahre charakterisiert, der Tourismus zu den Gräbern.
Ja, also da erinnere ich mich auch noch aus meiner Kindheit in den 70ern, wie die immer sammeln kamen, ne? So die Volksfürsorge. Aber er hat halt in Litzmannstadt selber auch in der Ghettoverwaltung in der Textilabteilung gearbeitet. Und da kamen unter anderem die Aufträge rein aus dem Reich, unter anderem von Josef Neckermann auch. Und bei Lilo im Laden taucht jetzt 1964 eine ehemalige Weggefährtin aus Litzmannstadt auf, die ihr sozusagen ein bisschen auf den Zahn fühlen will, wie viel sie noch weiß, ob bei ihr auch schon die Staatsanwälte und die Ermittler vor der Tür standen. Und die sagt so ein bisschen, uns ist doch allen besser geholfen, wenn wir uns nicht mehr so richtig erinnern. Und die Gefahr bist ja gar nicht du, Lilo, dir traue ich ja. Aber dein Mann Harry, der hat halt leider ein Gewissen. Können wir nicht irgendwas tun, um dafür zu sorgen, dass der sich nicht mehr so wahnsinnig gut erinnert? Mein Mann arbeitet ja jetzt für das Versandhaus Josef Neckermann. Ich könnte ihm da einen Job besorgen. Mhm.
Sind Sie da an rechtlich heikle Bereiche gestoßen? Also im Nachwort steht ja extra, Josef Neckermanns Rolle bei der Arisierung bestimmter Unternehmen sei belegt, sein Auftritt im Roman sei Fiktion.
Ja, also manchmal denke ich oder wundere ich mich, wie überhaupt jemand auf die Idee kommen könnte, einen juristisch zu belangen bei Dingen, die in mehreren Quellen geschichtlich, juristisch, historisch nachgewiesen sind. Und gleichzeitig, ja, man hat schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen. Also man sagt, dass die Mode- und Textilindustrie nicht so wahnsinnig gerne erinnert wird an ihre Rolle in der Zeit damals. Aber ja, ich bin auf sicherem Boden. Alles, was über Josef Neckermann gesagt wird, lässt sich belegen. Und dieser eine winzige persönliche Auftritt, den er hat, der ist ja als fiktional gekennzeichnet. Da sagt er auch nichts Verwerfliches. Da sagt er gar nichts.
Es gibt, das ist, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, viele verschiedene Handlungsstränge im Roman. Also da ist Lilo mit ihren Plänen, dann ist da die Tochter Reni, die auf ihre Weise, ich sag mal, die Frauenfeindlichkeit der Zeit zu spüren bekommt. Dann eben Harry, der Mann, für den die Geschichte dieser Elternschaft auch sehr wichtig ist. Wie ging das los beim Schreiben? Von welchem Punkt aus haben Sie das alles entfaltet?
Also die Tante, die Mannequin war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, weil ich auch selber ein großes Interesse an Äußerlichkeiten und Oberflächen und Mode habe, wie spannend das eigentlich wäre, etwas über dieses Berufsbild zu erfahren. Also es gab ja sozusagen diese mittlere Ebene von eher unbekannten Berufen, die heute höchstens in Germany's Next Topmodel oder so verhandelt werden. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und dann habe ich mich mit meiner Tante getroffen, die in der Nähe von München lebt, am See. Und habe sie ganz viel ausgefragt und die hat mir auch einen Riesenstapel an Dokumenten aus der damaligen Zeit mitgegeben. Und alles, was Litzmannstadt angeht und generell die nationalsozialistische Verwaltung in den polnischen Gebieten, das hat mich auch schon in den vorangegangenen Romanen interessiert. Dazu geht man dann oder bin ich in die deutsche Bücherei gegangen und habe die Bücher bestellt.
Ja. Große Abschlussfrage zum Schluss. Haben die 60er Jahre noch was mit uns zu tun heute?
Ja. Also ich habe in Klagenfurt gelesen beim Bachmann-Preis und da wurde auch so ein bisschen in Frage gestellt, warum brauchen wir denn jetzt diesen historischen Roman? Und ich denke, in Zeiten, in denen wir uns zunehmend fragen, wie konnte das denn damals passieren? Und da fehlt irgendwie immer so das Scharnier, was Menschen dazu gebracht hat, irgendwo zuzustimmen oder wegzugucken. Und dann dachte ich, naja, das lässt sich ja ganz hervorragend nachvollziehen, wenn man nochmal drauf guckt, wie sich in den 60ern Menschen dazu verhalten haben, wie es nochmal 20 Jahre vorher mit ihnen gelaufen ist.
Christine Koschmider über ihren Roman Frühjahrskollektion. Gerade erschienen im Kanon Verlag. Sie war hier im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen zu Gast bei Bayern 2. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Alles Gute fürs Buch.
Danke.
Irina Wanka liest in der Regie von Irene Schuck aus Christine Koschmiders Roman Frühjahrskollektion.
Likoba. Misstrauisch beäugt Lilo den rot gestickten Schriftzug auf dem weißen Baumwolletikett. Ob es an der Schrift liegt? Vielleicht doch nicht in Großbuchstaben. Aber Likoba wirkt so klein, nicht selbstbewusst genug. Vielleicht ist die Schreibschrift das Problem. Sie nimmt den Entwurf mit der Druckschrift aus dem Karton. Likoba. Natürlich auch dazu eine kleingeschriebene Variante. Likoba. Sie hat es in so vielen Kombinationen versucht. Großbuchstaben, kleingeschrieben, Handschriften, Maschinenschrift, rot auf rosa, blau auf weiß, blau auf gelb, blau auf orange, orange auf weiß. Alle mit der kleinen Schwimmerinnen-Silhouette, die Badekappe in der jeweils verwendeten Garnfarbe. Mal schwimmt sie über dem Schriftzug, mal drunter. Wenn sie irgendetwas im Übermaß hat, dann Garn in allen Farben, um jedes Badeanzug-Etikett von hier bis Finnland zu besticken. Vielleicht ist das überhaupt die viel bessere Idee. Handgestickte Badeanzug-Etiketten. Aber jetzt soll sie entscheiden, in welcher Schrift- und Farbkombination Lilo Kovacs Bademoden die Welt erobern sollen. Denn für nichts anderes steht Likoba. Es sind ja nicht nur die Etiketten. Es geht ja um die ganze Marke. Die gedruckten Anzeigen, die Werbeplakate, das Banner, das bei ihrer Gala über dem Laufsteg hängt. Sie hat das Garn, sie hat die Ungarinnen. Sie hat ein Jahr auf der Modeschule gelernt. Ihre Tochter ist als Mannequin immer an den neuesten Trends dran. Und Harry hat in der Konfektion gearbeitet und ein ausgezeichnetes Gespür für Farben. Mohnrot, Senfgelb, Kornblumenblau. Trendfarben für einen Gartenanzug zu einer Zeit, als es noch keine Trendfarben gab. Abgedruckt in einer ihrer alten Modezeitschriften, die Krieg und Wirtschaftswunder überlebt haben. Die Anzeige ist von 1940. Mohnrot war Harrys Wahl. Senfgelb ist Drinis Empfehlung. Lilo selbst tendiert zu Kornblumenblau. Vorsichtig befestigt sie ein Musteretikett nach dem anderen mit Stecknadeln auf der roten Waffelstruktur, wie Schwimmabzeichen. Likoba in rot auf rosa, blau auf weiß, blau auf gelb, blau auf orange, orange auf weiß-blau. Dann fährt sie mit dem Zeigefinger über die ebenmäßige Zickzacknaht am Beinausschnitt. Die Schwierigkeiten, die ihre Ungarinnen bei der Verarbeitung der dehnbaren Stoffe hatten, haben sich mit speziellen Jersey- und Stretchnadeln lösen lassen. Die Overlock-Maschinen hatte Ilona, die Chefin, ohnehin schon eingeführt. Inzwischen haben sie auch den richtigen Füßchendruck raus und lassen an den Nähten Seidenpapier oder Schrägband mitlaufen, damit der Greifer den Stoff nicht verzieht. Sie haben ihr das alles gezeigt. Und Lilo hat mehr als einmal geschluckt. So kompliziert hat sie sich das nicht vorgestellt. Eigentlich hat sie es sich gar nicht vorgestellt. Sie ist die mit den Ideen. Und die anderen sind die, die ihre Ideen umsetzen. aber ein Badeanzug ist eben kein kleines schwarzes und jedes Material hat seine Tücken. Solange sie sich noch in der Experimentierphase befindet, arbeitet sie noch nicht mit Nul France. Stattdessen hat sie eine größere Restmenge Stretchstoffe aus Helanca-Bri-Nylon aufgekauft. Die anderen Hersteller schwenken ja jetzt alle auf Dorlastan um. Das ist der deutsche Name, unter dem Bayer diese neue amerikanische Superfaser Lycra vertreibt. Ihre Kundinnen sind bestimmt froh, wenn sie zumindest im Etikett eine bewährte Materialbezeichnung finden. Mit Lycra wird sie dann in der zweiten Phase den Markt erobern. Natürlich. Im Badeanzug erkennt sie sie wieder. Hertha. Bei ihrer ersten Begegnung hat sie auch schon gedacht, dass sie Augenbrauen hat wie die Gabo. Ihr Verlobter hat damals die Planungsabteilung beim Ansiedlungsstab geleitet. Und Hertha hat für das Kinderheim in Kalisch gearbeitet, für das Lilo die Listen abgetippt hat, bis sie schwanger geworden ist. Seitdem haben sie nie wieder Kontakt gehabt. Und jetzt steht Hertha in einem hellgelben Badeanzug und Pumps vor ihr. Die Augenbrauen perfekte Halbmonde, immer noch ganz die Gabo. Sie hat sich wirklich gut gehalten, muss Lilo neidlos anerkennen. Hochwertige Bekleidung kann ja einiges überspielen, aber an Hertha ist nichts, was überspielt werden müsste. Trotzdem glaubt Lilo nicht, dass sie hier ist, um sich als Badeanzug Vorführmodell zu bewerben. Was mich damals schon an dir beeindruckt hat, war deine schnelle Auffassungsgabe. Ich gehe mal davon aus, dass sich daran nichts geändert hat. Ich spare mir also das Vorgeplänkel. Du hast es zu etwas gebracht und du hast einen Ruf zu verlieren. Und ich muss zugeben, dass du mich wirklich beeindruckt hast, als ich dich da im Fernsehen gesehen habe. Daher weht also der Wind. Hertha hat den Hessenschau-Beitrag gesehen. Lilo durchforscht ihr Gedächtnis, was sie da alles gesagt hat und vor allem, auf welchen Teil sich Hertha gleich beziehen wird. Denn dass sie hier ist, um ein Kovacs Knielang zu bestellen, ist auszuschließen. Eine wie Hertha ordert keine Konfektionsware in der hessischen Provinz. Hertha hat sich in den taubenblauen Cocktailsessel vor der Kabine fallen lassen und die Beine übereinander geschlagen. »Du kriegst ja bestimmt mit, was da draußen los ist.« Seit sie mit diesen unsäglichen Prozessen in Ulm angefangen haben, gucken alle nur noch nach dem Osten. Als hätte man alle Bestien nach Polen geschickt. Als hätte von denen, die hier geblieben sind, niemand Dreck am Stecken. Darf ich rauchen? Sie greift nach ihrer Handtasche in Schlangenlederoptik, wahrscheinlich ist es sogar Schlangenleder, und lässt den Verschluss aufschnappen. Lilo winkt ab, als Hertha das Zigarettenetui öffnet und ihr entgegenstreckt. Man hätte ja meinen können, dass sie nach 47 durch waren mit ihren Aufräumarbeiten. Aber seit sie diese Stelle in Ludwigsburg haben, scheinen sie sich vorgenommen zu haben, jeden Stein noch ein zweites Mal umzudrehen. Hertha lässt ihr Feuerzeug aufflammen und nimmt einen tiefen Zug. Ist ja nicht so, dass sie mich nicht schon kurz nach der Niederlage ins Verhör genommen hätten. Aber irgendwie haben sie sich jetzt auf den Osten eingeschossen. Bratfisch, Wenski, Koppe. Alle in den letzten 3 Jahren erneut aufgerollt. Ich habe also ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und in Erfahrung gebracht, dass sie offenbar gerade auch die Litzmannstädter Behörden ins Visier nehmen. Wirtschafts- und Ernährungsstelle, FOMI, UWZ. Sie fangen an, sich Sachen zusammenzureimen. Und da ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch nach Brockau und Kalisch fragen. Sie wippt aufreizend mit dem Fuß ihres übergeschlagenen Beins. Der elegante Schuh hängt nur noch an ihrer Fußspitze, die Ferse liegt frei. Abwartend beobachtet sie Lilo unter leicht gesenkten Lidern hervor. Hertha Wehmeier, die in einem gelben Badeanzug und wippendem Schuh auf Lilos taubenblauem Cocktailsessel sitzt, um über ihre gemeinsame Litzmannstädter Vergangenheit zu plaudern, hat auffällig kleine Füße und der Nachname ist neu. Entweder ein neuer Mann oder ein neuer Name. Wenn die Namen und Orte, die Hertha hier plötzlich zusammen mit den kleinen Qualmwölkchen ihrer Zigarette in den Raum pustet, nicht so beunruhigend wären und Lilo nicht so fieberhaft versuchen würde zu begreifen, worauf das Ganze hinauslaufen soll, ließe sich der Situation durchaus ein komisches Element abgewinnen.
Na jedenfalls dachte ich, ich erkundige mich mal, ob sie bei dir auch schon waren.
Sie spitzt die Lippen und lässt eine dünne Rauchspirale entweichen. Die Ringe an ihren Fingern lassen darauf schließen, dass Herr Wehmeier seiner Frau ein Leben zu ermöglichen weiß. Und dass wir uns abstimmen sollten. Franz ist jetzt auch in der Überprüfung. Als wäre die Wiederbeschäftigung nicht überprüft worden. Aber nein, kaum kommen ein paar Kriegshandlungen ans Licht, stehen wir plötzlich alle wieder unter Generalverdacht. Erinnerst du dich noch an Bratfisch? Den haben sie drangekriegt mit ihrem heuchlerischen Angebot. Amnestie, dass ich nicht lache. Das hat er jetzt davon.
Hertha muss Lilos Blick entnommen haben, dass Lilo weder weiß, wer Bratfisch ist, noch was er jetzt davon hat.
Bratfisch, der war doch damals Bürgermeister. Nach 1945 hat er auch erstmal unter anderem Namen gelebt. Aber als sie dann 1949 mit ihrer Amnestie kamen, um den Leuten die Rückkehr in die Legalität zu ermöglichen, hat er das gemacht und hat's bis zum Bezirksdirektor bei der Hamburg-Mannheimer gebracht. Aber dann haben die ja mit ihren Schnüffeleien angefangen, als sie nach Ulm unbedingt ihre Zentrale gründen mussten. Ich meine Verbrecher, ja, bitte. Und KZ-Kommandanten, natürlich. Aber einen Bürgermeister, der im Krieg versucht hat, den Menschen in seiner Stadt Arbeit zu geben. Das hat er jetzt von seiner Ehrlichkeit. Nein, wir fahren seit 20 Jahren gut mit Wehmeier, Franz und ich. Wir machen nicht denselben Fehler wie Bratfisch. Und dasselbe kann ich dir auch nur raten. Das Verfahren gegen Hinterreiter mussten sie einstellen, weil sie seinen Aufenthaltsort trotz umfangreicher Nachforschungen und Befragung von Zeugen nicht ermitteln konnten. Damit erschöpfen sich ihre Fahndungsmöglichkeiten und sie müssen das Verfahren einstellen. Verstehst du, was ich dir hier sage, Fräulein Berger? Hertha hat sich nicht geirrt. An Lilos schneller Auffassungsgabe hat sich nichts geändert. Dafür hätte Hertha Lilos Namen gar nicht so zu betonen brauchen, ihren Mädchennamen. Es hat's ja nicht jeder von uns bis in die Chefetage einer Schokoladenfabrik gebracht und kann mal eben 30.000 Mark Kaution hinterlegen. Ich meine, mit Koppe trifft's ja vielleicht noch den Richtigen, aber die suchen jetzt nach allen. Angehörige der Ghettoverwaltung, also ich bitte dich, da fällt doch jede dienstverpflichtete 20-Jährige drunter. Und wenn ich mir schon die Beschreibung anhöre, unbekannte Angehörige nicht bekannter deutscher Dienststellen und Einheiten. Wir wissen nicht, dass es sie gab, wir wissen nicht, wie sie hießen und wir wissen nicht, wofür sie zuständig waren. Aber wir suchen trotzdem nach ihnen. Sehr überzeugend, unsere bundesdeutsche Justiz. Das Telefon klingelt schon zum dritten Mal, aber Hertha lässt sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Was waren wir damals? 20, 25? Junge Mädels, frisch von der Schule oder aus der Ausbildung. Warst du nicht Modezeichnerin? Und dann kommt irgendeine Notdienstverordnung. Und weil du nicht Nachrichtenhelferin werden willst, entscheidest du dich für den Einsatz im Osten und handelst dir damit noch das Unverständnis deiner Eltern ein. Haben wir immer verstanden, was sie von uns wollten? Nein. Aber haben sie etwas von uns gewollt, was nicht ehrbar war? Ebenfalls nein. Ich zumindest kann bis heute nicht erkennen, was daran falsch sein soll, Umsiedlern zu helfen, sich einzuleben oder kleinen Kindern ein warmes Bett, ein warmes Essen und später vielleicht sogar eine liebevolle Familie zu vermitteln. Hertha scheint fertig zu sein. Schweigend guckt sie Lilo an. Kein Verkehrsgeräusch dringt von draußen herein, kein vorbeifahrendes Auto unterbricht die Stille. Es ist Mittwochnachmittag, die Läden haben geschlossen. Selbst die Wanduhr hinter der Kassentheke tickt nicht. Lilo hat vergessen, eine neue Batterie einzulegen. Sie entspannt sich. Hertha will ihr nicht drohen. Sie haben damals alle irgendwelche Entscheidungen ausgeführt, die an anderer Stelle getroffen worden sind. Natürlich hat sie nicht nachgefragt. Und es war ja auch gar nicht nötig. Waisenkinder an liebevolle Adoptiveltern zu vermitteln, war doch sinnvoll. Neue Geburtsurkunden zu erstellen, wo die Abstammungsunterlagen verloren gegangen waren, war doch auch sinnvoll. Und Waisenkindern, die weder Abstammungsunterlagen noch aussprechbare Namen hatten, durch einen freundlichen deutschen Namen das Leben in einer deutschen Familie zu erleichtern, war ebenfalls sinnvoll. Sie hat doch für eine Behörde gearbeitet, nicht für eine Verbrecherorganisation. Hertha hat ihre Zigarette ausgedrückt und ist aufgestanden. Aufrecht schlendert sie an Lilos Wandregalen entlang. Die Gelassenheit, mit der sie sich bewegt, lässt Lilos Laden kurz zur Kurpromenade werden oder, noch besser, zur Seebadpromenade. Lilo kann keine Gänsehaut an Herthas nacktem Rücken oder an ihren Oberarmen erkennen und keine Falte, die ihr Alter verrät. Hertha lässt die Finger über Lilos Garnrollen gleiten, die farblich sortiert in ihren Fächern stehen. Hat dein Mann nicht in der Textilabteilung gearbeitet? Da. Die Eröffnung, auf die sie gewartet hat. Natürlich ist Hertha nicht einfach hier, um Lilo zu warnen. Was haben wir dich beneidet? So ein schöner Mann. Und dann noch einer, der sich gerne mit schönen Sachen umgibt und Geschmack hat. Hat man ja eher selten. Lilo versucht, sich an die Zeiträume zu erinnern. In der Ansiedlerbetreuung war sie nicht lange, und es war Hertha, die sie dann nach Kalisch vermittelt hat. Aber das waren höchstens ein paar Monate, und als sie nach Renis Geburt zurückgekommen ist, war Hertha schon nicht mehr in Litzmannstadt. Aber in den paar Wochen, die sie zeitgleich dort waren, haben sie viel Zeit miteinander verbracht, das stimmt schon. Und das war auch die Zeit, in der sie Harry kennengelernt hat. Du weißt schon, dass nicht du das Problem bist, sondern dein Mann, oder? Dein unfehlbarer, tadelloser Harry. Stell dir bitte mal vor, die würden zu ihm kommen mit ihren Vorermittlungen. Stell dir vor, die würden ihm die Fragen stellen, die sie mir gestellt haben. Hertha steckt die Garnrolle, die sie zwischen den Fingern gedreht hat, zurück und geht zur Kabine. Ich ziehe mich jetzt wieder an. Meine Parkuhr läuft ab. Und ich will nicht, dass irgendwer misstrauisch wird, was ich so lange hier drin zu suchen habe. Sie zieht die Kabinentür hinter sich zu. Lilo löst sich von der Tischkante, an der sie die letzten 10 Minuten gelehnt hat. Sehr intensiv gelehnt hat offenbar. Sie spürt den Abdruck der Kante quer über ihren Pobacken. Sie könnte den Aschenbecher ausleeren, die Batterie in der Wanduhr austauschen. Hertha irgendeine Frage stellen. Stattdessen geht sie zum Waschbecken, dreht den Wasserhahn auf und lässt die kleine Gießkanne aus Kunststoff volllaufen, trägt sie zum Schaufenster und rückt den Liegestuhl beiseite, um besser an die Grünpflanzen zu kommen, drückt die Fingerkuppe in die Blumenerde, um ihre Trockenheit zu überprüfen. Hört Herthas Stimme von hinter der Kabinenwand. »Ich kann dir sagen, wie das abläuft. Sie fragen nach Dienststellen.« Sie fragen nach Vorgesetzten, nach Leuten, die zur selben Zeit in derselben Dienststelle oder am selben Ort beschäftigt waren. Sie fragen, mit welchen von diesen Leuten du noch in Verbindung bist. Sie fragen, ob jemand von damals in deiner Umgebung wohnt. Sie fragen nach Einsatzgebieten, sie fragen nach Diensträngen. Sie fragen, wie genau das abgelaufen ist. Sie fragen nach dem Ghetto. Geräuschlos landet der hellgelbe Badeanzug über der Seitenwand der Kabine. Bliebe jetzt jemand vor dem Schaufenster stehen, sähe er einen mit der Rückenlehne zur Scheibe aufgestellten Liegestuhl und eine Hand auf dem Henkel einer kleinen grünen Kunststoffgießkanne. »Du musst sagen, du hattest damit nichts zu tun. Du musst sagen, die sind dann an die Front gekommen und ich hatte keine Verbindung mehr mit diesen Leuten. Du musst sagen, hier kenne ich leider niemanden. Du musst sagen, dass du nie drin warst im Ghetto. Sie werden dich bedrängen. Sie haben doch 3 Jahre dort gelebt, werden sie sagen. Du musst sagen, dass du nicht berechtigt warst, dahin zu gehen und auch kein Interesse hattest. Du kannst zugeben, dass es eine Stelle für bestimmte Dinge gab, aber du weißt leider nicht mehr, wie die hieß. Du kannst zugeben, dass es Kommandos gab, aber du hattest mit solchen Sachen nichts zu tun. Du kannst den Dienstrang nennen, aber an die Namen kannst du dich leider nicht erinnern, weil die so häufig gewechselt haben. Plötzlich erinnert sich Lilo, dass die Garbo ja ursprünglich auch für die Rolle der Blanche in ihrem Lieblingsfilm Endstation Sehnsucht vorgesehen war. Und auch der Grund fällt ihr ein, mit dem die Garbo die Rolle abgelehnt hat, weil sie keine Lügen erzählen könnte, so wie das Mädchen in dem Stück. Die Kabinentür öffnet sich und Hertha tritt heraus, wie sie den Laden vor einer halben Stunde betreten hat. Hahnentritt komplett, Schärpe, schwarze Lederpumps, seidige Nylons. Nur die langen Lederhandschuhe baumeln noch über ihrem Unterarm. Mit der anderen Hand streckt sie Lilo ihre Perlenkette entgegen. Ob du mir beim Verschluss behilflich sein könntest? Sie dreht ihr den Rücken zu, schiebt mit der Hand die Haare an ihrem Hinterkopf nach oben und senkt den Kopf, damit Lilo besser an ihren Nacken kommt. Es gibt natürlich schon Dinge, an die ich mich ziemlich gut erinnere. Aber danach fragen sie ja nicht. Ich meine, wir haben uns doch durchaus auch umschwärmen lassen. Was die Herren sonst so gemacht haben, hat für uns ja keine Rolle gespielt. Wenn ich da nur an deinen galanten Kavalier denke, den mit der gewählten Sprache, der dir die neuen Schuhe organisiert hat nach dem Abend, als bei den Straubes alles ein bisschen entgleist ist und der Luchterhand in Lederhosen auf dem Fußboden rumgekrochen ist, hat er dich nicht sogar in seinem Benz zu den blauen Quellen in Tomaschow chauffiert? Der hat sich damals so um dich bemüht, das kannst du doch nicht vergessen haben. Hat doch keiner von uns damals geahnt, was für ein hohes Tier der ist. Hertha tastet in ihrem Nacken nach dem Verschluss der Perlenkette und dreht die beiden Verschlussteilchen noch eine halbe Umdrehung fester. Ihr Tonfall ist beiläufig, ihr Lächeln entzückend und ihre Augenbrauen reglos. Aber sie kann die ehemalige Anwerberin der deutschen Frauenschaft nicht verbergen. Hertha ist nicht hier, um Anekdoten mit ihr auszutauschen. Hertha ist hier, um ihr Blatt auszuspielen. Ich glaube, wir verstehen uns. Selbstverständlich komme ich nicht mit leeren Händen. Ich kann mir vorstellen, dass du dir für deinen Mann etwas Besseres vorstellen kannst, als Busreisen zu betreuen. Franz arbeitet ja jetzt bei Josef Neckermann. Die suchen immer zuverlässige Leute. Und als zuverlässig hat er sich ja nun wirklich erwiesen, der Herr Kovacs aus der Textilabteilung. Wir wollen es dem lieben Harry doch ein bisschen erleichtern, sich nicht mehr allzu gut zu erinnern. Und dann wirft Hertha ihre Hahnentrittschärpe über die Schulter und greift nach ihrer Schlangenlederhandtasche. Vor dem Drahtgestell mit dem mohnroten Modell, an dem Lilo die Musteretiketten festgesteckt hat, hält sie kurz inne. Ihre Greta Garbo-Augenbrauen wölben sich nach oben. Es muss Lilo-Bar heißen. Du willst doch nicht den Rest deines Lebens von seinem Namen abhängig bleiben.
Irina Wanker las aus Frühjahrskollektion von Christine Koschmider. Regie Irene Schuck. Der Roman ist gerade im Kanon Verlag erschienen, mit dessen freundlicher Genehmigung wir diesen Ausschnitt hier verwenden dürfen. Den Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen gibt's jede Woche neu in der ARD Audiothek. Mit vielen verschiedenen literarischen Themen, von Zeitgeschichte bis Science Fiction. Und wen zum Beispiel die Katzen der französischen Literaturikone Colette besonders interessieren, auch der kommt bei uns auf seine Kosten. Probieren Sie es aus. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.
ARD. Deutschland, April 1945. Michael Hansen, ein junger GI, kehrt in das Land seiner Geburt zurück, das nun in Trümmern liegt. Im Auftrag des Geheimdienstes soll er herausfinden, welche Rolle ein bedeutender Wissenschaftler des Naziregimes gespielt hat.
In Frankfurt wurde Hansen in die Dienststelle der Psychological Warfare Division befohlen. Major Engel gab Hansen den Marschbefehl nach München.
Das Nachkriegsepos Ikarien ist ein packender historischer Roman über die Abgründe von Macht, genetische Manipulation und über die Stunde Null in Deutschland. Geschrieben von einem der größten deutschen Gegenwartsautoren, Uwe Timm. Gelesen von Ulrich Nöten. Hörbuchpodcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.